Herzlich willkommen, Tom Lukas.
Tom.
Tom, genau. Herzlich willkommen, Tom. Freue mich, dass du das Abenteuer mit mir eingehst, mal darüber zu sprechen, von Studienzeiten wegzukommen, zu Arbeitstätigkeiten hinzukommen. Tom hat eine besondere Veranlagung, weil er künstlerisch unterwegs ist, weil er sich mit sozialer Arbeit beschäftigt, aber weil er auch vielleicht Erfahrungen gemacht hat, bei denen wir partizipieren können. Denn der Schritt von ich bin Schüler, ich bin Student, ich bin fertig zu ich bin Arbeit, verändert auch das Denken mit Geld. Davon wirst du berichten, da freue ich mich drüber. Tom, wir starten wieder mit 5 Fragen. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja. Tom, erste Frage. Was war denn dein erster Aushilfsjob?
Mein erster Aushilfsjob? In Schilksee, im Möwenschiss, habe ich gekellnert. Erstmal als Läufer normal angefangen zu arbeiten und habe dann irgendwann, weil ich dann irgendwie mehr Lust hatte auf Tresen, habe ich dann mich hochgearbeitet sozusagen und durfte dann hinter den Tresen stehen und die ganze Zeit Getränke ausschenken.
Warum Tresen?
Ja, weil wir haben halt sonst auch immer noch eine offene Küche und deswegen differenzieren wir da eigentlich immer so zwischen Tresen und halt dann deckt da quasi, wo man dann die Getränke und das Essen dann herbekommt, das wird dann einfach getrennt.
Ja, okay. Weißt du, was du bekommen hast an Lohn?
Ja, 450 Euro.
Ja, wo hast du die Stundenlohn?
Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
Nee,
nee. Also vor allen Dingen, das war so oder so ein bisschen, ja nicht dubios, aber ich habe, glaube ich, einen Arbeitsvertrag gesehen und dann habe ich da wirklich ja fast 2,5, 3 Jahre gearbeitet. Und ja.
Ich weiß nicht, einfach, egal, ne?
Nee, genau, es war einfach, ich hab angefangen, ich wusste, wann meine Schicht ist und dann habe ich gearbeitet, bis mir einer gesagt hat, dass ich dann nach Hause gehe.
Ja. Also ist ja auch schön, weil es war eine hohe Freude, ne?
So ist es. War eine gute Zeit.
Verdienst war...
War super.
Ja, und aber Karl. Sekundär, ne? Sekundär, also nicht so richtig wichtig. Ne? Du bist nicht hingegangen, hast verhandelt, bist auch woanders hingegangen, hast verhandelt, sondern...
Nee, das war quasi die erste Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Das hat sich auch gleich gut angefühlt. Ich habe natürlich schön gleich voll in der Kieler Woche gestartet. Das war dann nochmal doppelt anstrengend, weil dann habe ich den ganzen Trubel mitgekriegt. Aber dementsprechend hast du dann auch einfach echt gut Geld verdient.
Vom Läufer zum Tresen.
So ist es.
Was hast du mir von... das, woran du dich erinnern kannst, was du mal erspart hast, das Erste, was du von deinem Ersparten gekauft hast, was war denn das?
Das Erste, was ich von dem Ersparten gekauft habe? Ich meine, das war eine neue Gitarre. Die ich mir davon gegönnt habe. Beziehungsweise, ich glaube, zu der Zeit habe ich auch noch aktiv geskatet. Da habe ich mir, glaube ich, nochmal ein komplett neues Skateboard gekauft.
Okay.
Eins von den beiden Sachen. Also ich kann es nicht mehr genau sagen.
Wer hat denn dein erstes Konto eingerichtet?
Ich zusammen mit meinem Vater. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir dann zusammen irgendwie mal geguckt haben, welche Konten vielleicht in Frage kommen, bei welcher Bank. Und bin ich nachher zur Fördersparkasse mit ihm zusammen dann in der Filiale in Kiel.
Ja.
Dann haben wir
das da ungefähr?
Boah. Fast 18, Mitte 17. Ja. So. Ja, vielleicht ein bisschen früher. 17, Anfang 17. Das mal Anfang.
Vorher brauchte man gar keins.
Nein.
Könnte man sich heute nicht mehr vorstellen, ne?
Ja, so.
Ja.
Viel über Bargeld gemacht und jetzt
dann
einfach, also Karte ist ja jetzt essentiell, gerade jetzt auch zur Corona-Zeit.
Ja, also deswegen frage ich schon so, was dein 18. Da ist ja zwar ein bisschen her, du bist 26, also ein bisschen her, aber ist ja nicht irre lange her. Und bis 18 war das so, ich lebe mit dem Bargeld, was ich irgendwo kriege und dann gebe ich das irgendwo wieder aus, aber ich muss es auch nicht parken, weil so viel war es auch nicht, dass du es parken musstest. Ne? Das war Taschengeld und dann halt das, was man so im Möwenschiss vielleicht noch verdient hat.
Genau.
Ja, so. Wusstest du, als du anfingst, über Konto nachzudenken und so, Kontoeröffnung, wusstest du, welchen Wert so Geld hat, warum man das macht, oder dachtest du, das muss man jetzt auch so machen?
Mir war schon bewusst, was Geld auch für einen Wert haben kann, einfach weil es mir durch meinen Elternhaushalt auch wirklich oft gut vermittelt wurde. Aber natürlich so ein wirkliches Verhältnis zu dem, was, also so wie man jetzt zum Beispiel rechnet, so, keine Ahnung, man rechnet jetzt in, oh, das ist die Hälfte von meinem Grundeinkommen oder 450 Euro, als ich den Job dann hatte, wenn ich mir irgendwie was für 100 Euro oder so 100 Euro Ausgaben im Monat hatte, dann war das halt einfach ein Viertel von dem, was ich verdient habe am Ende des Monats. Also so hat man dann ein anderes Verhältnis zu Geld einfach bekommen.
Ja.
Aber da, zu dem Zeitpunkt, war es wirklich noch nicht so ganz vorhanden.
Also bei ganz vielen. Ja. Aber ich frage deswegen, weil es ja auch Leute hören, die das eben jetzt davor stehen und sich dann ja auch Gedanken machen. Weil ja, ich habe das ja auch meinen Kindern gesehen, die haben jetzt ein bisschen eher ein Konto als 18. Mhm. Aber was man damit sollte, also dann haben wir einfach so ein Sparbuch. Ne? Wenn du so ein Sparbuch hattest, ja, da hat irgendwie Opa was draufgezahlt, aber ich weiß auch nicht, was da drauf ist. War egal. Wenn du kein Sparbuch hattest, war das auch genauso. Genau. Hat überhaupt keine Bedeutung. Und ich behaupte, manchmal ist mir die Bedeutung fast zu groß. Mhm. So, ne? Also so, es gibt so, nehmen wir mal, dreimal, mein Schwiegervater, also ein Herr von Mitte 80, Sparbuch. Mhm. Ne? So, und bei dem ist er egal. Also der ist finanziell in der Lage, ist egal.
Ja.
Provokante Frage. Mhm. Wann bist denn du reich? Was ist denn das für eine Frage? Was ist das für eine Definition? Gibt es eine Definition?
Das ist, finde ich, immer sehr, also Reichtum ist, finde ich, sehr subjektiv. Viele messen das wirklich an dem materiellen Geld, was sie dann besitzen quasi, was sie auf dem Konto vorzuweisen haben oder grundsätzlich so. Oder auch, was sie an Gütern besitzen, die halt Geld wert sind. Anderen, also ich vergleiche das jetzt zum Beispiel mit meiner Oma, die hat wirklich nicht viel Geld, aber ist dennoch an sich sehr, sehr reich an Wissen, an Lebensfreude und sowas. Deswegen,
und auch ausreichend. Ne?
Also natürlich,
auch, wenn sie nicht viel hat,
genau.
Sie ist kommt, das ausreichend.
Ne? Sie kommt mit dem aus, was sie hat. Und das finde ich grundsätzlich halt sehr bemerkenswert. Aber Reichtum, man würde ich nicht selbst als reich bezeichnen. Wenn es mir grundsätzlich finanziell gesehen so gut geht, dass ich mir um Geld keine Sorgen mehr machen muss.
Ja. Und dafür gibt es ein deutsches Wort. Das heißt ausreichend.
Ja, so ist es.
Also ich finde dieses Wort so toll. Mhm. Es reicht jetzt gerade aus. Also es ist ausreichend.
Ja.
Und ich wüsste auch für mich keine Definition. Mhm. Ich habe mich auf den Weg gemacht, hat mal Bodo Schäfer, der gilt ja so als Money Coach, als Autor von Geld, der hat mal gesagt, ab 38 Millionen ist man reich. Weil jetzt kannst du machen, was du willst, du kannst es nicht mehr verlieren. Mhm. Habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Erstens nicht zu 38 Millionen und auch nicht zu kannst du machen, was du willst. Da fehlt mir völliger Zugang zu. Das ist für mich so eine Zahl, wo ich denke, gut, hätte auch 124 oder 2 oder...
Willkürlich.
Das erreicht mich überhaupt nicht.
Ja.
So. Und das Wort ausreichend erreicht mich sofort. Es reicht aus.
Ja.
Und das, da ist ja Reichtum drin, deswegen finde ich das so spannend. Mhm. Und das ist das, was du von deiner Oma her so jetzt spontan beschrieben hast. Egal, was ich bekomme... Wenn es mir zum Leben reicht, dann ist zumindest das Wort reich in ausreichend ja schon drin.
Das ist ja sehr gut. Ein so guter Aspekt habe ich so noch nicht dran gedacht.
Nee, genau. Und für mich ist das so ein Lebenselixier geworden. Mhm. Ich werde manchmal konfrontiert, du musst ja aufhören und dann bist du reich. Das erreicht dann so am Ende des Arbeitsprozesses, erreicht dann das öfter. Und das ist für mich immer so, ich sage, nee, es muss ja ausreichend sein. Also meine Arbeit muss ausreichend sein, mein Geld muss ausreichend sein, meine Lebensqualität muss ausreichend sein. Mhm. Dann bin ich doch reich.
Absolut.
Ja, so und nicht irgendwie um irgendeinen Betrag.
Nein, das hätte ich auch nicht an einem Betrag gemessen. Das ist wirklich dieses subjektive Empfinden dahinter, dass man wirklich sagen kann, gut, ich muss mir jetzt, das ist nicht mehr so in meinem Bewusstsein drin, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, wo ich jetzt morgen oder übermorgen stehe.
Ja. Muss man aber mal schauen, was mich nervös macht, ist unser Ausschlag, aber er nimmt auf. Er zeigt es nicht an, das müssen wir herausschneiden. Ich gehe mal davon aus, dass er auf. Ich habe sonst eine Amplitude da gehabt. Kannst du dich erinnern?
Die siehst du
da? Ja, genau, der steht ja, genau. Auf, also das werden wir herausschneiden. Ich mache mich gerade nervös, weil ich es nicht gesehen habe. Also vielen Dank für die ersten Fragen. Tom, du bist gut ausgebildet, du hast ein Studium gemacht, du hast, machst jetzt Start der Arbeitstätigkeiten.
Ja.
Wenn du nochmal zurückdenkst, wann hast du angefangen mit dem Studium? Wann warst du mit Schule fertig? Was, ne?
Also 2016 habe ich Abi gemacht, dann müsste das ja Na, wenn, ja, dann müsste ich jetzt 19 gewesen sein, da habe ich gerade angefangen mit dem Minijob.
Ja, da hast du dann mit 19 Schule zu Ende, genau. Du bist 26, ist dann keine lange Zeit, das sind 7 Jahre.
Ja.
Hat sich dein Verhältnis zu Geld verändert?
Mhm, absolut.
Ja.
Also ich, wie gesagt, ich rechne jetzt einfach grundsätzlich schon oder gucke anders auf diese ganzen Ersparnisse, die ich habe.
Ja.
Ich eben schon meinte, so ein bisschen mit, ja, wenn man sich jetzt Ausgaben anguckt, okay, dann rechnet man mit dem, was man quasi verdient und setzt es in Relation.
Ja.
Und das habe ich vorher, glaube ich, als ich gerade angefangen habe, irgendwie so ein bisschen Geld zu verdienen, habe ich das noch nicht gemacht. Da war es eher so, oh wow, ich habe jetzt plötzlich Geld, ich habe Mittel, ich kann was machen.
Ja.
Und ich habe das tatsächlich, jetzt fällt es mir ein, mein erstes Gehalt habe ich wirklich für ein Tattoo aus. Auf den Kopf gehauen.
Okay.
Das war dann quasi auch schon die erste große Summe. Das waren gleich irgendwie 500 Euro, die gleich weg waren. Und dann war das mal eben ein gesamter Monat Arbeit.
Ja.
Und das hat, dieses Bewusstsein hat sich einfach geändert.
Ja. Weil für Studium ausschlaggebend war das ja noch nicht. Ne? Also, was du finanziell mal verdienen wirst. Mhm. Du hast dein Studium ja nicht danach gewählt.
Nein.
Das geht ja vielleicht vielen Akademikern so, ne? Wenn man sich entscheidet, Akademiker zu werden oder ein Studium zu beginnen. Dann hat man ja noch nicht das Geld gewusst.
Nein.
So ist Warum hast du mein Studium gewählt?
Ich wollte auf jeden Fall immer studieren. Ich wollte auch immer Sport studieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen in mir war. Aber ich war grundsätzlich immer schon ein sportaffiner Mensch. Und so diese ganzen groß hochgesteckten Studiengänge, Psychologie, Medizin. Mit dem NC heutzutage kannst du halt nicht mehr viel reißen.
Nee.
Dementsprechend hat sich das dann so ein bisschen entwickelt und ich wusste dann, okay, wenn dann Studium, dann auch Sportstudium, dann bin ich da nicht gleich reingekommen und musste mir dann quasi auch überlegen, gut, wo könnte ich mich denn überhaupt sehen, dann wirklich im Sozialen.
Ja.
Und das war dann quasi naheliegend mit dem Pädagogikstudium und nachzüglich habe ich es dann auch endlich dann auch in mein Sportstudium geschafft, nachdem ich dann mich kurz alibimäßig dann einmal eingeschrieben habe.
Ja. Aber es sind so diese Motivationsgründe ja oft. Also das ist ja auch bei vielen so.
Ja.
Man macht sich noch gar nicht so ganz viel Gedanken, was man mit der Arbeit eigentlich mehr macht. Ne? Also wo das dann endet.
Nee, genau.
Also dass du jetzt soziale Arbeit machst, war wahrscheinlich am Anfang auch nicht so klar. Man studiert.
Ja, schon. Also natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt und mir quasi schon so die Weichen gestellt, dass ich im Bereich soziale Arbeit landen werde, weil mein Studium mich ja dementsprechend auch ein Stück weit limitiert. Aber das ganze Feld soziale Arbeit oder Sozialpädagogik an sich ist ja so riesengroß. Also es gibt ja unendliche Möglichkeiten.
Ja.
Deswegen hat man selbst im Studium ja schon Kurse, wo wirklich nur Berufsfeldorientierung angeboten wird, um mal eine Einordnung zu haben, wie sieht man sich, ob man mit Kindern arbeiten möchte, mit Jugendlichen, Erwachsenenbildung etc.
Aber ich übertrage das mal auf ein Medium, das für mich leichter fällt zu erklären.
Ja.
Wenn du jetzt Grundschullehramt studiert hättest, hättest du ja gleich etwas weniger bekommen, als wenn du jetzt auf Gymnasialgeld studiert hättest.
Ja,
solche Gedanken macht man sich ja oft noch nicht, weil es eher darum geht, will ich jetzt mit Kleinkindern arbeiten, will ich mit Großen?
Genau.
Und dann stellt man dann manchmal fest, manchmal, ach du Scheiße, warum ist es dann nicht weniger für, oder mehr?
Mhm.
Also das gibt ja, aus meiner Sicht gibt es ja keine Erklärung für, warum oder so, wieso, außer dass eine blöde Erklärung an Grundschulen sind eher die Frauen und dann arbeiten vielleicht die Männer auch noch mit und dann hat man ja so, das ist eine blöde Erklärung. Also guckt man da nicht so nach dem finanziellen Ertrag am Ende des Studiums, das kriege ich eigentlich dabei raus, sondern mach das, wozu man Lust hat.
Ja.
Manchmal ein bisschen ernüchternd, dass man jetzt mit 26 Stunden im Arbeitsprozess angekommen ist?
Schon, es war auch einfach ein bisschen überrumpelt, jetzt quasi so gerade dieser nahtlose Übergang vom Studium direkt gleich in die Arbeitswelt einzutauchen, aber ist auch aufregend.
Ja.
Es hat auf jeden Fall auch was.
Ich glaube, es verändert das Denken, glaube ich.
Mhm.
Weil man wenn man jetzt was bekommt, also du jetzt Gehalt oder Anerkennung, oder also man bekommt ja mehr als nur Geld, ne, durch Arbeit.
Klar.
So, aber wenn man was bekommt, dann geht es plötzlich auch um Besitzstandsordnung noch wieder mehr. Man möchte die Anerkennung behalten, man möchte das Geld auch behalten, man möchte auch die Arbeitsstelle behalten. Es kommen mehr Sicherheitsgedanken in so ein Leben, aber auch das Gespräch, was wir jetzt geführt haben über Berufsunfähigkeit oder wie auch immer, das bringt ja alles so ein Sicherheitsaspekt. Das gibt so ein bisschen dieses Studentenleben auf,
ja.
Weil da hatten wir es ja nicht so gehabt, ne?
Nee, genau.
Also in den Tag hineinleben ist heute ein bisschen schwieriger, ne?
Absolut, also jetzt natürlich grundsätzlich durch die geregelten Arbeitszeiten oder geregelteren Arbeitszeiten, ja. Das ist halt nicht mehr selbstsuchend. Du hast ja. Natürlich jetzt schon so einen vorgesteckten Rahmen, aber auch so diese Freiheiten, die man hat, der Semesterferien und dann hat man am Ende wirklich nur irgendwie geguckt, okay, Miete, klar, das muss irgendwie gedeckt sein. BAföG, ist das eine Möglichkeit, sich da irgendwie nochmal ein bisschen Aufschub halt zu finanzieren, aber sonst hat man sonst eher wirklich geguckt, okay, wie gestalte ich jetzt meinen Tag und hat dann einen Tag hineingelegt. Ja.
Deine Freundin studiert noch, ne?
Genau, die ist jetzt quasi auch kurz vorm Abschluss.
Ja, spürst du da jetzt auch schon so einen Unterschied? Die ist noch
total.
Ja.
Also das merkt man auch so dynamisch, weil in der Beziehung so ein bisschen die Arbeitsgestaltung ist natürlich einfach grundsätzlich anders. Sie sitzt an ihrer Masterarbeit kurz vor Abgabe, da ist sie natürlich auch viel am Korrigieren, nochmal durchlesen. Aber dann sitze ich halt daneben mit meinen 30 Stunden und arbeite jetzt im Schnitt quasi 6 Stunden am Tag. Und das ist dann immer doch nochmal ein anderes Arbeiten, als sich dann mal so frei an seine eigene Masterarbeit oder Bachelorarbeit anzusetzen.
Ja, das hat mich immer angetrieben, immer nochmal meine Arbeitstätigkeiten zu verändern, weil ich will jetzt nicht sagen Angst, das ist ein bisschen hoch, aber Befürchtung vor so Routine hatte. Das ist immer wieder reif, deswegen gibt es immer so ein paar Ideen und Veränderungen. Und ich finde es ganz schön. Und so wie zumindest ich dich kennengelernt habe, ist das in dir ja auch drin.
Ja.
So dass du dir jetzt vorstellst, bis zum nächsten Urlaub deines Lebens in der Tätigkeit, die du jetzt bist, zu bleiben, fühlt sich irgendwie falsch an, ne?
Das wäre, glaube ich, ein bisschen krass zu sagen, dass ich das jetzt festsetze und hoffe darauf, dass ich bis zum Eintritt in die Rente wirklich an dem einen Ort und in dem einen Betrieb oder in dem Verein bleiben würde. Das wäre, glaube ich, es wäre ein bisschen limitierend von den Möglichkeiten, die das Leben dann so ein bisschen aufnimmt.
Ja, aber manchmal denkt man ja, man unterschreibt einen Arbeitsvertrag und jetzt
muss man. Genau, es endet.
Ja. Du kennst dein Elternhaus, ich kenne deinen Papa schon lange. Ich unterstelle mal, finanzielle Not wie Hunger oder Durst kennst du nicht.
Nein.
Das ist fremd, ne?
Also grundsätzlich erfahren, so habe ich es nicht. Ich habe jetzt mit dem Lauf der Zeit, habe ich natürlich auch mit Gesprächen mit meinen Eltern auch mal mitbekommen, dass es mal schwierigere Zeiten gab, aber da bin ich so behütet aufgewachsen, dass ich als Kind da selber nichts von mitbekommen habe.
Ja, ja. Und ich glaube, das Bewusstsein wird heute deutlich, du weißt, was das ist. Also das ist
absolut.
Nicht. Das wischst du nicht weg, gerade wenn du soziale Arbeit machst, das ist sowieso, in deinem Umfeld hast du damit zu tun, ne? Beruflich hast du damit zu tun.
Ja, genau, also beruflich habe ich eher dann zwar nicht mit Hunger und sowas zu tun, aber natürlich Armut ist durchaus etwas, mit dem ich konfrontiert bin, oder auch Armutsverhältnisse grundsätzlich und soziale Brennpunkte, da spielt sowas natürlich auch ein Stück weit mit rein.
Ja, das, also das, und das kann man auch nicht verallgemeinern, aber ich finde, das einige können einfach auch schlecht mit Geld, das ist die Menge egal.
Ja.
So, und einige kommen mit dem, was wenigen, was sie haben, so vorhin aus. So, also das ist ja auch so eine, das kannst du ja gar nicht gesetzlich regeln. Also, was in einem Mindesteinkommen drin ist, hat ja auch damit zu tun, wie dann man damit umgeht. Ne?
Genau, absolut.
So, und manchmal ist es fast ohne Boden. Ne?
Ja.
Das reinschmeißen und dann bin ich besser.
Ja, beziehungsweise auch einfach, wie man das ein bisschen auch mitbekommt. Ne? Also ich habe jetzt immer schon einen relativ konservativen Umgang mit Geld halt auch vorgelebt bekommen. Also nichts Riskantes, nichts auf Pump. Wenn wir jetzt heutzutage wirklich dir auch mal so die Jugendlichen anguckst, da spielen materielle Dinge ja auch einfach einen ganz anderen Stellenwert, als beispielsweise als ich noch jung war. Da ist heutzutage musst du Markenklamotten tragen, um nicht irgendwie sozial ausgegrenzt zu werden oder halt um Anerkennung zu bekommen.
Ja, aber du hast ja auch Skateboard-Szene drin gewesen.
Klar.
War ja, das ist ja heute auch manchmal so ein Druck. Ich weiß nicht, ob du Lukas kennst, der arbeitet bei mir, der hat auch Skateboard gefahren. Das ist schon mal ein Klamotten dann auch, oder? Skateboard-Szene.
Ja, aber da hat man ja bewusst in Kauf genommen, wenn du dann dich 5-mal hingelegt hast, dann waren die danach auch offen. Dann hatten die Löcher, dann waren die kaputt. Deswegen hast du dann immer, das ist natürlich, klar, hast du den Aspekt da auch mit drin, Aber da hast du ja bewusst in Kauf genommen, dass du halt auch guckst, dass du vielleicht, wenn du wieder irgendwie riskant fährst oder riskanter fährst, dass du dann Sachen anziehst, die halt nicht sofort super sind, sondern vielleicht auch schon so ein paar Blessungen davon getragen haben.
Das heißt, wenn du zu Hause eher so zu Sparsamkeit oder zu Geld zusammenhalten, also nicht dieses mit vollem ausgegeben hast, hast du zu Hause mal auch was kennengelernt? Dein Papa betreibt ja so ein, nennen wir es mal, Lachs an und Verkauf. Also er kauft ja Möbel ein und nicht unbedingt in Deutschland. Warst du mal mit im Ausland?
Nee, bis jetzt noch nicht. Ich würde es gern, glaube ich, in Zukunft nochmal miterleben wollen, also ihn nochmal begleiten. Ja. Aber so an sich von den Aspekten habe ich noch nicht so wirklich nicht mitgekriegt.
Nee, aber es ist ja, an und Verkauf hört sich immer so ein bisschen einfach an.
Ja.
Können wir gerne sehen, was er macht. Kauft ja Wohnaccessoires ein und verkauft sie wieder.
Also es ist, ist ja wie gesagt eigentlich ein Möbel-Outlet, so wie man es vom Titel her nimmt.
Ja.
Aber da... Genau, das hast du es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Das ist ein Einkauf und Wiederverkauf von Fotomustern.
Ja, genau. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also finde ich, diese Dualität ist gar nicht so einfach. Du musst schauen, wo du gute Ware kriegst. Das ist heute Qualität. Billig ist irgendwie vorbei. Ne? Also nur billig ist vorbei. Mhm. Und dennoch da musst du natürlich von der Spanne leben und hast doch Transportwege. Du kannst es ja nicht in Deutschland kaufen, sondern das musst du halt weit, weit wegkaufen. Ne?
Ja, die Logistik, die dahinter steht, das ist ja oftmals bei Produktionsstätten immer so. Also sobald man halt irgendwie guckt, dass man Güter anbieten möchte und sie selber produzieren möchte, ob man das jetzt regional macht oder nicht, das ist natürlich immer auf eine Kalkulation.
Ja.
Das hat man, glaube ich, bei jedem großen Unternehmen.
Deswegen, und dann kommt so Zeiten wie Nachhaltigkeit und einfach so, ich habe neulich irgendwo gegessen und es gab ein Menü, das nannte sich R50. Das heißt, alle Zutaten von Milch, von Pfeffer, von alle Zutaten waren R50, also in der Region um 50 Kilometer.
Wow.
Und da habe ich gedacht, das ist echt sportlich und es geht da nicht um, es geht dann nicht ums Gemüse, das kriegst du. Aber du kannst natürlich dann auch keine Bohnen anbieten, so im Winter, sondern dann musst du halt was anderes anbieten. Und da gab es immer eine Karte. Und ich habe den Küchenchef gefragt und er sagt, das ist das, was im Moment am besten läuft.
Ja, wow.
Aber dann musst du kreativ sein. Ne?
Ja, total. Und du musst natürlich dich auch einfach so ein bisschen darauf einstellen, was halt regional auch möglich ist grundsätzlich.
Ja.
Also dann gibt es vielleicht auch mal wirklich Lieferengpässe oder halt vielleicht auch, dass die Bauern die Ernte dann irgendwie nicht so gut einfahren können. Und dann steht man dann plötzlich da.
Ja, genau. Aber der hat halt dann seinen Kräutergarten und da kannst du die Kräuter geben, die es gerade gibt. Und dann, also das war echt eine Herausforderung. Und da haben wir am Tag, ich sage jetzt mal 100, 150 Leute gegessen und dann in der Masse ist es ja nochmal eine Herausforderung mehr, weil du musst das massenkompatibel hinkriegen und das ist so für mich immer An- und Verkauf, das ändert sich im Moment halt radikal, weil du kannst natürlich in China bestellen und kannst es auch kriegen und dann kannst du auch, die Logistik ist ja nicht so teuer, also das Transport ist nicht so teuer, aber die Erwartungshaltung der Leute ist eigentlich, dass es nicht mehr aus China kommt. Ne?
Ja,
das
genau.
Das wird sich mehr verändern.
Die Nachhaltigkeit bzw. die Produktionsbedingungen sind natürlich oftmals eine sehr große Rolle. Also ob das jetzt quasi so Ausbeuterlöhne sind, die gezahlt werden oder sowas, das ist das Bewusstsein natürlich heutzutage einfach viel größer für. Also das Fairtrade ist grundsätzlich einfach groß geschrieben und sollte auch geachtet werden.
Und das ist auch eure Generation oder deine Generation, die da mehr drauf achtet.
Absolut.
Bei uns ist es eine Umerziehung, bei dir ist es irgendwie schon drin. Ne?
Total. Also gerade im Studentenleben, also wie viele Unverpacktläden es gibt und wie doll man dann wirklich auf Mülltrennung und Lebensmittel ohne Verpackung, ohne Plastikverpackung, ohne Plastikbeutel dann auch einkauft. Das ist schon sehr stark vertreten.
Ja. Aber ich finde es so gut.
Ich auch total.
Und ich glaube halt auch, dass wir das müssen.
Ja.
Und dann ist es eigentlich auch gut, wenn es jemand vorlebt, also die jüngere Generation vorlebt, weil macht ja was damit. Heute ist das ja manchmal so ein bisschen verkopft, dass wir Elterngeneration denken, wir sind noch so wie ihr. Natürlich nicht, wir sind schon die 20, 30 Jahre weiter, aber wir denken das immer noch so, weil wir zusammen Dinge machen. Mach mal dieselbe Musik rein. Also du warst ja mit deinem Papa in Wacken.
Ja.
Frag mal deinen Papa, ob der mit seinem Opa nach Wacken gefahren ist oder mit seinem Vater nach Wacken gefahren wäre. Mhm. Oder irgendwo anders hingefahren wäre. Mein Vater war Betreuer meiner Fußballmannschaft. Aber so das Verhältnis, was wir heute so haben, dass meine Kinder mit dem Urlaub kommen, 21, 23, das habe ich nicht mehr mit dabei, ich abgenadelt. Mhm. Wollte ich auch nicht. Mhm. Du fährst jetzt mit deinem Papa selbstverständlich nach Wacken, ne?
Ja, beziehungsweise haben wir so ein bisschen so ritualisiert und machen das jetzt irgendwie schon das vierte Jahr jetzt hintereinander. Das hat sich ja aufgrund der Corona-Situation, ja, wurde es jetzt zweimal ausgesetzt. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, dass das einfach so ein bisschen etabliert ist, weil ich gehe stark davon aus, wenn du jetzt die Situation anguckst mit meinem Vater und seinem Vater, mhm, da wäre das, glaube ich, nicht so, hätte das nicht so stattfinden können.
Eben. Aber das ist der Vorteil, dass wir dürfen lernen von euch und kriegen es besser mit. Mhm. Und ihr seid nicht mehr so dagegen, weil ihr seht, man kann was lernen, auch wenn man das im Gespräch vermittelt. Ja. Also bei uns waren ja Demonstrationen wichtig. Mhm. Das gibt es heute natürlich auch, aber nicht mehr so. Ja, sondern das wird eher subtiler vermittelt. Aber wie ich finde, auch besser. Also wie ich auch wirklich. Du fährst ja nach Wacken, weil du selber auch Musik machst. Also ja, du singst jetzt da nicht in Wacken, aber du, was die mit der Gitarre können, das kannst du nachvollziehen.
Ja, absolut. Also ich spiele jetzt auch schon seit mittlerweile schon fast 15 Jahren Gitarre, selber E-Gitarre. Begeistert mich nach wie vor noch, deswegen habe ich auch so eine große Faszination einfach für die Musikrichtung. Ja. Das hat mich einfach gepackt, kam aber auch einfach durchs Elternhaus. Mein Vater hat früher schon immer AC/DC, also Rock, bisschen Kiss, AC/DC, ganzen gängigen Sachen so gehört und das habe ich dann halt einfach wirklich auch so aufgenommen und dann weitergeführt und bin da nicht von losgekommen.
Ja. Du gibst aber auch Unterricht?
Ja, mittlerweile gebe ich für zwei Schülerinnen und Schüler gebe ich Unterricht und das war jetzt auch erstmal eine neue Erfahrung für mich, weil ich das vorher noch nicht gemacht habe und das ist jetzt quasi so der nächste Schritt, einfach um sich nochmal neue Herausforderungen zu stellen.
Ja, aber auch da ist es nicht das Geld, glaube ich, ne?
Nein, überhaupt nicht. Das geht wirklich rein darum, so ein bisschen Kompetenzerweiterung, die Fähigkeit zu erlernen, auch Sachen zu vermitteln.
Ja.
Spielt Geld eine untergeordnete Rolle.
Genau. Bist du besser, weil du das vermittelst?
Durchaus, weil ich mich halt anders nochmal mit den Dingen, die ich bereits gelernt habe, nochmal auseinandersetzen muss und einfach nochmal einen anderen Blickwinkel darauf bekommen. Also wenn ich es jetzt selber lernen würde, beispielsweise jetzt irgendeine Skala, dann setze ich mich hin, mache einen Metronom an und versuche das in 15 Minuten irgendwie zu lernen.
Ja.
Aber das dann nochmal zu vermitteln und vielleicht auch auf die Schwierigkeiten hinzuweisen und auf die Fingersätze, ist dann nochmal ein anderer Punkt.
Ja.
Und das merkst du erst dadurch, wenn du in diese Lehrposition dann halt auch wirklich gedrängt bist.
Ja. Ich habe, meine liebe Frau hat einen Cousin, der sehr, sehr, sehr erfolgreich neue Musik auf der Gitarre spielt, Andreas Willers. Aber das ist auch das ist wirklich eine Faszination für einen selber. Es ist schwer, als Musiker Geld zu verdienen, also einträglich Geld zu verdienen. Ne?
Ja, absolut.
Das können einige, aber das ist die große, große, große Masse.
Mhm.
Ich habe mal gelernt, dass 2% der Künstler, und jetzt betreibe ich nicht mehr mit als Künstler, also die was können, die eine Kunst können, nur davon leben können.
Ja, es ist, muss man ehrlich sagen, auch wenn man das jetzt durch die sozialen Medien immer gut mitbekommt, die ganzen Bands posten ja auch laufend irgendwelche Sachen von ihren Touren, ist natürlich irgendwo erstrebenswert, wenn man halt einfach eine Faszination für Musik hat, aber die ganze Logistik, die dahinter steht, die ganzen Aufwände, wirklich auch die negativen Gedanken, die damit verbunden sind und Ängste, das sieht man halt oftmals gar nicht. Und es ist wirklich ein Aufwand. Ich habe mich schon öfter auch mit Freunden von mir unterhalten, die auch sehr musikaffin sind. Die würden es auch nicht als erstrebenswert ansehen, nur wirklich rein von Musik und von Touren leben zu wollen. Das ist einfach nicht schön. Es ist
Quälkram.
Absolut.
Also dahin zu kommen.
Ja.
Und auch viel Beißkram, um dann dabei bleiben zu können.
Ja.
So ist in meiner Wahrnehmung.
Ja, und dann hat man so gesellschaftliche Umstände wie die Corona-Pandemie und dann steht man plötzlich da und weiß nicht, wie es weitergeht.
Nee, also würde ich sehen.
Ja.
Wie bist du auf Gitarre gekommen? Weil es gibt ja vielleicht auch andere Instrumente.
Gitarre bin ich drauf gekommen, einfach würde ich jetzt wirklich eher auf die Musikrichtung schieben. Ist ja sehr, sehr gitarrenlastig. Ja. Metal und Heavy Metal, so Rock. Auch dieser verzerrte Sound, deswegen, das hat mich, glaube ich, immer so ein bisschen angetrieben. Und das war so das erste Musikinstrument, mit dem ich wirklich dann auch Berührung hatte. Ich habe einen Kollegen gehabt, der Schlagzeug gespielt hat. Aber da war ich dann doch besser bedient damit, Gitarre zu lernen, und bin dann dabei geblieben.
Ja, ja. Nun singen ja die meisten Rockbands Englisch.
Ja.
Gibt ja Deutsches, glaube ich, die Ausnahme. Oder? Hm.
Ja. Ja, also du hast natürlich auch große Rock- oder Metal-Bands, also Rammstein ist ja auch das,
ja,
was du jetzt in dem Bereich dann irgendwie so ansetzen könntest.
Aber die Sprache ist auch Englisch. Ne? Mhm. So. Die singen ja wenig von Geld, von Einkommen, von Weiterkommen, von, die singen ja manchmal auch zerstörerische Titel.
Ja.
Stört das?
Das hängt davon ab, ob du wirklich eher affin dafür bist und auf die Texte achtest oder auf die Musik grundsätzlich. Klar kann so ein Song immer auch eine Message beinhalten, und es gibt Bands, die sich auch politisch positionieren möchten oder auch gesellschaftskritisch. Da wird dann natürlich der Text auch ein bisschen darauf angepasst. Aber ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt sagen, dass es stört, sondern dass es, ja, das gehört einem Stück weit auch irgendwie mit dazu.
Also bei mir ist die Musikwahrnehmung überhaupt nicht textlich geprägt.
Ja.
Überhaupt nicht. Also, oder es kommt irgendwann an, Stille, aber es hat keine Bedeutung. Hm. Denn heute, wo ich weiß, was die manchmal so singen, dann denke ich mir, das will ich ja gar nicht hören. Hm. Aber es ist halt Englisch, ne? Und dann ist mein Englisch relativ gut, aber in dem Song verstehe ich es doch nicht alles so.
Ja.
Und ich höre auch gar nicht so hin.
Ja, bei mir ist es mittlerweile so, wenn du eine Zeit lang wirklich dich intensiv mit so einer Musikrichtung einfach beschäftigst, dann legst du unterschiedlichen Fokus. Dann ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich teilweise dann doch mehr auf die Texte achte. Mhm. Gerade wenn du dich damit auseinandersetzt und dich dann mehr damit identifizieren kannst oder weniger identifizieren kannst, dann positionierst du dich auch einfach nochmal innerhalb dieses Musikgenres einfach nochmal anders und siehst vielleicht von der einen Band mehr ab, fühlst dich dann zu der anderen wieder mehr hingezogen. Aber das ist ja auch gerade das Schöne an Musik, es ist leider vielfältig.
Kommen wir mal zu einem Thema zurück, das wird dir ja mal begegnen, da bist du so 65, 67, das werden wir dann Rente in Deutschland, ich sag immer der längste, oder?
Ja.
Kannst du es überhaupt vorstellen?
Aktuell gerade noch nicht, weil es alles noch so frisch ist. Also wie gesagt, ich bin gerade mit dem Studium fertig und habe jetzt gerade angefangen zu arbeiten, und jetzt schon an Rente zu denken. Klar, es ist natürlich auf eine Art und Weise schon gut, den Gedanken irgendwann mal zu haben, was so in 40, 50 Jahren, nachdem es läuft, dann mal kommt. Das ist für mich jetzt noch echt weit, weit in der Ferne.
Ich kann es natürlich nachvollziehen, weil ich auch mal 26 war und mich das gar nicht interessiert.
Ja.
Es ist für uns immer gar nicht so einfach zu vermitteln, dass es dann doch irgendwann hier kommt. Es geht ja automatisch 40 Jahre weiter und wir sind dann für dich an dem Punkt. Aber es ist unheimlich schwierig, A zu vermitteln, B das Gefühl, weil ich oftmals das Gefühl habe, das ist dann wie Tod. Ne? Also so Rente ist wie Tod.
Mhm.
Siehst du eine lebenslange Rente irgendwie mit schönen Bildern? Hast du mal schöne Bilder?
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Renteneintritt schon auch gewisse Möglichkeiten eröffnet für die ein oder andere Person.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so diese Scheu vor diesem Wort auch einfach und mit dem, was damit verbunden ist. Weil man hat quasi jetzt immer noch durch die Arbeit, sei es jetzt auch noch so gering, irgendwie so ein Drive, einfach um weiterzumachen. Also ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss. Und wenn man dann in die Rente ist, dann hat man einfach so viel Freizeit. Und das ist, glaube ich, auch im ersten Punkt sehr überfordernd oftmals, wenn man dann einfach nicht so grundsätzliche Aspekte berücksichtigt, wie habe ich irgendwie jetzt noch Hobbys, die ich ausüben möchte? Habe ich irgendwas mir quasi jetzt erspart, was ich jetzt noch unbedingt machen möchte? Viel Reisen, keine Ahnung, mir nochmal neue Projekte suchen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann das, glaube ich, einfach ziemlich schwierig werden oftmals oder auch einsamer, wenn man dann halt einfach nicht Familienrückhalt, beziehungstechnischen Rückhalt hat.
Ja.
Aber
ja, da gehst du schon sehr reflektiert damit um, schon großartig. Kann mal kurz von mir berichten. Ich will das jetzt gar nicht aufhören will, weil man dann ja auch erst Spaß macht, wenn man dann so ein bisschen etablierter ist und den Chef fällt. Es läuft eher von alleine, als was ich mir alles erarbeiten musste vor vielleicht 20, 30 Jahren. Mhm. Eher von alleine. Und es macht auch Spaß. Und
ja.
Ich dann jetzt sehe, und wenn man jetzt Rente macht, dann ist ja vielleicht auch der Spaß weg. Also muss ich mir Bilder erschaffen oder Tätigkeiten suchen, warum das dann gut ist. Also Rente ist was ganz Schönes, deswegen gehe ich noch nicht zum Urlaub, weil Rente ist für mich auch irgendwie negativ besetzt.
Mhm.
Oder nicht nur positiv sozusagen.
Ja, genau. Also das Schöne, was vielleicht auch die Rente einfach noch so ein bisschen offen hält, ist ja dieses, wenn man sich es dann wirklich nur leisten kann, in dem Arbeitsfeld, wo man jahrelang dann tätig war, weiter zu bleiben, dass dann einfach der Druck wegfällt, irgendwie noch grundsätzlich finanziell halt, oder nur diesen finanziellen Aspekt dahinter zu sehen. Und dann einfach wirklich mit Leidenschaft dann den Beruf auszuführen, ohne halt zu gucken, okay, was ist am Ende des Monats halt auf dem Konto drauf.
Ja, ja. Also das wünsche ich dir, das wünsche ich den meisten Leuten, aber dafür bist du bereit, was zu tun, und dafür sind andere bereit. Dieser Podcast soll dazu dienen, den Leuten so ein bisschen das Einfache zu machen, die es einfach schwerer haben mit ihrem Leben. Mhm. Am Ende des Podcasts hast du immer, oder auch meine Gäste, immer einen Wunsch an die Welt. Wenn sich was ändern sollte, in den Dingen, die dir jetzt gerade wichtig sind, hättest du so eine Idee, was du der Welt wünschen würdest oder was du, wie du es gerne hättest? Gibt es sowas?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, gerade auch mit den Umständen jetzt gerade.
Ja.
Also es gibt ja so viele Aspekte, die halt gerade auch die Gesellschaft oder Gesellschaften der Welt ja auch umtreiben. Natürlich erstmal grundsätzlich diese ganze Kriegssituation.
Ja.
Wäre natürlich schön, wenn die zeitnah sich ja, wenn die aufhören will.
Ich glaube, das unterstreiche ich mal. Da meinst du eher weltweit, ne?
Natürlich.
Ja,
klar. Aber so grundsätzliche Aspekte natürlich Gleichberechtigung, gleichberechtigtes Miteinander, Achtsamkeit füreinander. Aber ja, grundsätzlich einfach nur mehr Wohlstand für alle. Also es klingt einfach so falsch, weil es nicht wirklich erreichbar ist. Es ist so ein wie so eine Art Paradoxon immer, weil es grundsätzlich gesellschaftlich immer diese Klüfte gibt oder gab.
Ja.
Und ich glaube, dass die auch leider Gottes nicht so schnell irgendwie ausgeglichen werden können.
Gibt eine Idee, also immer vielen Dank für die Idee. Ich will nochmal an ein Spiel erinnern, was dieses Paradoxon vielleicht beschreibt. Es gibt eine Untersuchung, die ist mit ein paar hundert Leuten gemacht worden, aber die ist dann auch wissenschaftlich begleitet worden, geht das auch weltweit. Wir würden allen Leuten 10.000 Euro geben. Und Armen, Reichen und so. Und es würde anderthalb Jahre dauern. Und wir wären wieder bei derselben Verteilung wie vor dem Spiel. Weil einfach einige Leute falsche Entscheidungen oder nicht die richtigen oder für sich vielleicht die richtigen, aber die zumindest ein finanzielles Dilemma führen und einige treffen die andere Entscheidung. Es scheint, was mit Wissen, es scheint was mit Erfahrung, es scheint was mit Handhabung zu tun zu haben und nicht unbedingt nur mit dem Kontostand. Und das fand ich ganz bewundernswert. Das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil ich Leute damit motivieren will, es geht nicht um den Stand auf dem Konto, sondern es geht darum, was mache ich jetzt da draus.
Mhm.
So, und das ist aber unheimlich schwer zu vermitteln. Weil jeder, der jetzt nicht ausreichend hat, jammert und Politik sagt, der muss jetzt auch noch einen Heizkostenzuschuss kriegen. So. Und diese Studie zumindest beweist, dieser Heizkostenzuschuss ist nicht so richtig rentabel angelegtes Geld, weil die Leute noch wieder wegrutschen.
Mhm.
Da gibt es anscheinend falsche Denkmuster, so erkläre ich mir das.
Mhm.
So, und jetzt aber die Denkmuster zu ändern, also das werden wir nicht schaffen. Aber natürlich ist das kein absoluter Nachteil zu gleicher Wohlstand, kommen wir wieder von dem Ausreichen, ne? Also gleicher Wohlstand für alle, das ist so mein Wohlstand, wäre schön. Und dennoch, wenn wir das weltweit sehen, kann ich ganz schwer sagen.
Absolut.
Tom, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir. Ich habe bedankt.
Mir hat es viel Spaß gemacht.
Ja, auch.
Und ich glaube, dass gerade die, die jetzt so auf dem Weg sind, von Studierenden zu haben, denen hast du viel mitgeben können, weil der eine oder andere kann sich noch nicht vorstellen, auch mit denen zu arbeiten.
Ja, ich hoffe.
Vielen Dank.
Aber keine Scheu davor. Danke.